Ja, herzlich willkommen zu Fall Forward, wie du erfolgreich scheiterst. Mein Gast ist heute Gerhard Scheucher. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Herr Scheucher leitet ein internationales Consulting-Unternehmen und ist seit Beginn der 90er Jahre als Berater tätig. Er ist Buchautor, diverse Titel mit dem Thema Scheitern auch. Er ist Redner und gefragter Politikberater in Österreich. Und das Schöne ist, als Kind wollte Gerhard Scheucher ein zweiter Daniel Düsentrieb werden. Stattdessen fand er heraus, warum leidenschaftlicher Erfindergeist ein Synonym für Erfolg ist. Dahinter steckt der Mut, nicht aufzugeben, wenn eine Idee nicht auf Anhieb funktioniert. Die Kraft des Scheiterns. Das ist ein Zitat von einer Speaker-Agentur. Das habe ich mir nicht ausgedacht, aber es klingt ganz gut. Die Kraft des Scheiterns, was ist das für Sie, Herr Scheucher?
Die Kraft des Scheiterns ist für mich persönlich, dass die Erkenntnis, dass etwas nicht funktioniert hat, aber gleichzeitig verbunden mit der Perspektive, einen neuen Anlauf zu wagen.
Wie oft haben Sie schon was Neues gewagt?
Ach Gott, unzählige Male. Ich bin unternehmerisch tätig seit vielen Jahren und wenn du das Wagnis eingehst, sich selbstständig zu machen, dann ist das immer ein Auf und Ab. Aber ich habe mich im Laufe der Zeit auf einem hohen Niveau, würde ich meinen, stabilisiert. Wenngleich sagen viele Projekte, die ich begonnen habe, aus unterschiedlichen Gründen nichts geworden sind. Und es hat nicht in den meisten Fällen oder ausnahmslos mit eigenen Unzulänglichkeiten zu tun, sondern es waren einfach Rahmenbedingungen, welcher Art auch immer nicht gestimmt. Ja? Beispielsweise Kunden bleiben dir Geld schuldig und damit ist möglicherweise ein Unternehmen nicht mehr fortführbar. Oder du hast ein Produkt, das vor seiner Zeit auf den Markt kommt oder der Vertrieb funktioniert nicht. Oder es gibt andere Zugangsbarrieren auf dem Markt, weil so einfach der Mitbewerb zu groß ist und alles tut, um Dinge zu verhindern. Also Scheitern im unternehmerischen Kontext gesehen hat sehr viele Faktoren, die am Ende bewirken können, dass ein Vorhaben nicht funktioniert. Aber dennoch, und das ist auch eine gesicherte Erkenntnis aus der jahrelangen Arbeit, ist es ganz sicherlich so, wenn es eine Perspektive gibt, dann ist es wahrscheinlich besser, einen zweiten, dritten, vierten oder fünften Anlauf zu nehmen und ein Ziel weiter zu verfolgen und sich nicht entmutigen zu lassen, wenn es beim ersten Anlauf nicht funktioniert hat.
Ja, okay. Wo sind Sie selber gescheitert? Also wo war das so in Ihrem Leben, Herr Scheuch, wo Sie gesagt haben, im Augenblick fühlt sich das ziemlich nach Scheitern an?
Ja, das ist einfach, ach Gott, ich bin seit vielen Jahren als Investor für Projekte tätig. Zu mir kommen fortlaufend Leute, die mir Ideen vorschlagen und bei diesen Ideen sind auch manchmal Dinge dabei, die sich vielleicht in der anfänglichen Euphorie und auch in einer sachlichen Überprüfung als zukunftsfähig herausgestellt haben und dann, wenn du auf den Markt zugehst, war dann das Gegenteil der Fall. Und ich habe sicherlich bei Projekten unternehmerisch gesehen drei, vier, fünf Dinge ganz sicher in den Sand gesetzt. Aber ich habe mich nicht entmutigen lassen, weiter zu tun. Und dann gibt es ja wieder so Dinge, die aus welchen Gründen dann auch immer besser funktionieren. Aber auch, und das ist schon auch eine Erkenntnis aus der jahrelangen Arbeit, du kannst Dinge ewig lange bewerten, überprüfen, Strategien hinterfragen. Es ist natürlich schon in letzter Konsequenz auch manchmal sehr viel Glück dabei, dass Dinge funktionieren oder andere Dinge, wo du dir sicher gewesen bist, das könnte ein Riesenerfolg sein, die dann am Ende nicht funktionieren. Und da ist es einfach gut, ja, und das ist auch so eine Erkenntnis aus der Arbeit mit dem Thema Scheitern. Es ist einfach gut, sich manchmal aus dem Alltag rauszunehmen, sich bewusst Ruhephasen zu gönnen. Das haben wir alle verlernt heutzutage, sich Ruhephasen zu gönnen und einfach einmal in Stille, wenn man so aus dem Alltag sich ausgeklinkt hat, einfach Dinge zu hinterfragen, ob man Strategien, die man beschritten hat, auch perspektivisch gesehen am Ende einen Erfolg bringen können. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, viel zu wenig tun.
Okay. Sie haben jetzt zwei Bücher geschrieben. Das eine hat den Titel Kraft des Scheiterns und das andere Kunst des Scheiterns. Wo sehen Sie den Unterschied?
Na, also ein Buch mit dem Namen Die Kunst des Scheiterns habe ich nicht geschrieben.
Was habe ich da recherchiert?
Ich habe drei Bücher geschrieben. Also ich habe,
das wäre der Untertitel
gewesen.
Ich habe
eine Reihe von Büchern geschrieben. Aber es sind von all den Büchern, die ich gemacht habe, gibt es drei Bücher zum Thema Scheitern. Das erste war Die Kraft des Scheiterns, das zweite war Die Aufwärtsspirale und das dritte war Ein Irrer schreitet die Parade ab.
Okay, dann habe ich da irgendwas falsch in den Hals bekommen. Gut, die Aufwärtsspirale finde ich ganz spannend. Das heißt, man kommt sozusagen von einem Tiefpunkt. Können Sie so ein bisschen beschreiben, was man da mitbringen muss, damit man diese Aufwärtsspirale überhaupt schafft? Also wenn ich jetzt sozusagen so ein bisschen depressiver Typ bin, dann wird das ja eher schwierig. Was sind denn so Ressourcen vielleicht, die man mitbringen sollte?
Ja, ich würde meinen, dass das teilweise ganz banale Dinge sind oder Voraussetzungen sind, die Scheitern verhindern können, aber halt einfach im Alltag für viele von uns einfach schwer realisierbar sind. Und einer der Hauptfaktoren ist einfach, dass Leute, wenn sie merken, da funktionieren Dinge nicht, dass sie dann nicht das Gespräch mit anderen suchen, dass sie dann nicht so einen Dialog forcieren, sondern sich zurückziehen. Und diese Rücknahme führt meistens dazu, dass am Ende das Gegenteil von dem rauskommt, was man möchte. Und was wir einfach brauchen, und die Bücher sind ja in einem hohen Ausmaß auch ein Plädoyer dafür, ist einfach ein offener Umgang mit diesem Thema. Und dieser offene Umgang fehlt uns gesellschaftlich allerorts. Und das ist ein Grundanliegen, das all diese Bücher gemeinsam haben, einfach so eine Kultur der zweiten Chance zu etablieren, einen offenen Dialog zu fördern, um einfach auch im Austausch Scheitern verhindern zu können. Und dazu gehört auch, schon wie vorhin angesprochen, sich bewusst der Geschwindigkeit des Alltags zu entziehen, um überhaupt mal wieder auf klare Gedanken zu kommen. Und da gibt es jetzt nicht die spezielle Formel dafür. Man kann nur jeden anraten, sagen, selbst einfach immer wieder Phasenreflexion zu machen, selbst immer wieder Momente zu nehmen, wo man sich aus dem Alltag zurückzieht. Selbst immer, wenn man Unsicherheit hat oder die Angst vor der Niederlage, sich nicht zurückziehen, sondern eher sich zu öffnen und Leute, die vielleicht auch einen Input geben können, zu befragen, ob ein eingeschlagener Weg richtig ist. Und das hat sehr viel mit Kommunikation zu tun und das geht uns in diesen Phasen, weil wir alle nur von Erfolgen sprechen und die Niederlagen, sondern die Schattenseiten des Lebens abbilden, über die nicht gesprochen wird, sollte eher versucht werden, bewusst den Schritt nach außen zu wagen, um somit Schlimmeres zu verhindern.
Mhm. So, jetzt habe ich natürlich in meiner Verwirrung trotzdem nochmal parallel nachgeschaut. Also das Buch heißt Ein Irrer schreitet die Parade ab und da ist der Untertitel zur Kunst des Scheiterns. Okay. Da hatte ich es. Okay, also bin ich etwas erleichtert, dass ich es Ihnen nicht falsch zugeordnet habe. Aber gibt es einen Unterschied zwischen Kunst und der Kraft?
Also das ist jetzt einfach so off records, das ist in der Verlag festgelegt. Ja. Das eine, ich meine, was die beiden Bücher grundsätzlich unterscheidet, es hat 2008, als dieses Buch Die Kraft des Scheiterns auf den Markt gekommen ist, glaube ich, zwei Titel im deutschsprachigen Raum zum Thema Scheitern gegeben. Und das, was damals schon eine Besonderheit war, wir haben uns überlegt, wie wir das Thema angehen können, weil ich bei einem Buch, das ich davor gemacht habe, auf dieses Scheiterthema gekommen bin. Und wir wollten ja nicht jetzt Menschen darin besprechen, die am Boden liegend gescheitert sind, sondern wir haben nach Leuten gesucht, die nach außen hin alle als erfolgreich bekannt sind, aber irgendwo in ihrer Biografie eine Scheiterphase hatten. Und da war dann für uns auch schon interessant zu erfahren, wo gibt es so Übereinstimmungen in der Beurteilung, in der Herangehensweise, um aus Scheitern Phasen wieder rauszukommen, um Krisen besser zu bewältigen. Und dann ist daraus ein Buch geworden. Und was damals schon das Buch sehr gefördert hat, war, es ist im Juni 2008 auf den Markt gekommen und im September ist die Wirtschaftskrise ausgebrochen. Und auf einmal hat das Buch eine sehr große Nachfrage gehabt. Also ich bin sozusagen ein Krisengewinner geworden. Aber obwohl das Buch von den Medien ausreichend besprochen wurde, quer durch den gesamten deutschen Sprachraum, war überhaupt noch nicht das Thema etablierbar bei Unternehmungen. Unternehmungen haben damals noch über Glückseligkeit und Motivation und all diese weichen Faktoren, die Menschen glücklicher machen, gesprochen. Aber das Thema Scheitern zu besprechen war absolutes Tabu. Und da hat es dann im Laufe der Jahre einen Wandel gegeben. Ab 2011 bin ich auf einmal von Unternehmern aktiv eingeladen worden, etwas zu diesem Thema zu sagen, weil die auch gemerkt haben, man muss, um sich selbst weiterzubringen, auch Dinge anders reflektieren. Und zur Reflexion gehört natürlich auch, Dinge, die so nicht funktioniert haben, ans Tageslicht zu bringen, zu besprechen und in einem offenen Dialog zu diskutieren. Und in dieser Phase ist dann dieses Buch Die Aufwärtsspirale entstanden, was im Unterschied zu Die Kraft des Scheiterns ein Buch ist, wo wir, und es war auch eine interessante Arbeit, wir haben mit lauter Menschen aus der Problemlösungsindustrie gesprochen, mit Mediatoren, mit Psychologen, mit Unternehmensberatern, mit Anwälten, mit lauter Leuten, die aus unterschiedlichen Perspektiven heraus und auch Professionen heraus Probleme lösen. Und für uns war interessant zu erfragen, wo gibt es gemeinsame Strategien, um Scheitern zu verhindern? Und wenn das Scheitern passiert ist, wie kommt man aus diesen Niederlagen wieder schneller raus und kann so ein neues Engagement für die Fortsetzung eines Projektes finden oder für überhaupt ein anderes Vorhaben? Und da haben wir festgestellt, dass Scheitern nie vom einen auf den anderen Moment passiert oder von heute auf morgen, sondern Scheitern ist immer ein Prozess in Phasen, in drei Phasen insgesamt. Und das ist in diesem Buch besprochen. Und das Buch ist ein Handbuch, gibt es mittlerweile in der dritten Auflage, um einfach auch selbst Lebensphasen zu hinterfragen. Es gibt dort eine Reihe von Fragebögen mit Auswertungen und so weiter. Und das ist ein sehr gutes Buch, das für Menschen, die Dinge machen, die Sachen ausprobieren, einfach als Ratgeber ihnen zur Seite steht, um vielleicht die richtige Abbiegung auf dem Weg zu einem Ziel zu finden. Und das dritte Buch, ein Irrer schreitet die Parade ab mit dem Untertitel Die Kunst des Scheiterns, bildet quasi den Abschluss dieser Serie und ist eher eine gesellschaftspolitische Abhandlung, wo einfach eine Betrachtung erfolgt von verschiedenen Bereichen, die uns umgeben, gesellschaftlich gesehen, und wo das Scheitern der rote Faden ist.
Okay. Und Mitautorin ist sozusagen Christine Steindorfer, die wir noch, wenn Sie
genau,
mal von
also
wir
bei,
sprechen.
Bei den ersten oder bei zwei Büchern war meine Co-Autorin Christine Steindorfer, mit der ich diese Projekte realisiert habe.
Genau, okay. Was ich ganz spannend finde, Sie haben ja gerade auch gesagt, Ratgeber. Bin ich sozusagen beim ersten Mal über Sie gestolpert. Auf Spiegel Online gibt es ja so einen Scheitern-Test, der von
genau,
Ihnen stammt.
Genau, dieser Test ist aus dem Buch Die Aufwärtsspirale.
Ah, okay. Gibt es den denn sonst noch irgendwo, wo man den machen kann? Auf Ihrer Seite habe ich ihn nicht gefunden.
Nein, also ich habe ihn bei mir auf der Internetseite nicht, aber er ist bei vielen Anlässen verwendet worden.
Okay, vielleicht, wir packen es auf jeden Fall in die Shownotes. Das ist bei Spiegel Online unter Schöner Scheitern. Unter diesem Titel habe ich es auf jeden Fall gefunden, sehe ich hier. Ein ganz spannender Test, den zu machen, ist auf jeden Fall lohnt. Wir hatten im Vorgespräch, beziehungsweise als wir uns verabredet haben zum Interview, waren Sie gerade in Südostasien unterwegs. Das ist ja sozusagen auch ganz spannend, das immer so ein bisschen auch zu vergleichen. Jetzt sind wir hier sozusagen Österreich, Deutschland, Mitteleuropa. Dann haben wir meistens noch ein bisschen die USA im Blick, aber Sie waren jetzt dort unterwegs. Wie gehen die mit Scheitern um? Was lehren die uns eigentlich?
Also die Lehre, die ich dort erfahre, und ich bin ja sehr oft in Asien unterwegs, aus verschiedensten Gründen, aber dort gibt es eine andere Dynamik. Es gibt eine andere Dynamik, Dinge zu wagen, weil auch dieses Wagnis gleichzusetzen ist mit der Chance, sozial einen Aufstieg zu erfahren. Und wir sind in unseren Breiten in der Mitte von Europa schon sehr verwöhnt. Wir haben ja diesen Druck, von heute auf morgen das tun zu müssen. Dort ist es schon eher so, dass die Leute wissen, wenn sie nicht sich engagieren im Sinne von, ich versuche mein Leben selbst in die Hand zu nehmen und auf diesem Weg dorthin auch Dinge ausprobieren, dann werden sie wahrscheinlich sagen, diesen Aufstieg, diesen gesellschaftlichen nicht schaffen. Und was ich teilweise bei uns nicht verstehe, dass wir eigentlich diese privilegierte Situation nicht dafür nutzen, um ein bisschen mehr risikobereiter zu sein. Und das Zweite, was ich dort auch immer wieder feststelle, dort werden Dinge ausprobiert und Experimente gestartet, wo wir eigentlich sagen, den Blick dafür abgewendet haben, weil die einfach sagen, nach dem Thema agieren oder nach dem Leitspruch Not macht erfinderisch. Also du hast sehr oft Abfallprodukte, die in irgendeiner Form verwertet werden oder wo versucht wird, Dinge zu verwerten. Ich habe einmal jemanden kennengelernt, der hat ewig lang experimentiert, um aus Hühnerfedern etwas zu machen. Nur um ein Beispiel zu machen. Okay. Der hat ein Verfahren entwickelt, wo aus dem Apfelprodukt Hühnerfeder Protein für die Kosmetikindustrie herstellen kann. Der kann das Protein in jeder bestimmten Konsistenz liefern, wie man es halt dann, was er sich in Gesichtscremen, Haarshampoos und so weiter hat. Und es gibt immer wieder Dinge, wo man dann wirklich erstaunt dasteht, mit was sich dort Leute auseinandersetzen. Und da glaube ich, würde es schon ein Blick sich manchmal lohnen, einfach auf Dinge, die vielleicht bei uns so ein wenig aus dem Blickwinkel geraten sind. Und der dritte Punkt, den ich dort feststelle, es gibt ja sehr große Publikumsmessen, keine Fachmessen, sondern Messen, wo einfach jeder ausstellen kann, der etwas zum Patent angemeldet hat. Und dort ist es eindeutig so, dass die Aussteller teilweise schon im Kindesalter sind, wo einfach Jugendliche im Alter von 10, 11, 12 Jahren dann dort stehen mit Dingen, die sie zum Patent angemeldet haben. Und ich kann mich einmal erinnern an einem Samstag oder Sonntag bei einer Messe in Kuala Lumpur, bei einer dieser großen Publikumsmessen, wo auf einmal am Nachmittag diese ganze Halle von Schulkindern, wie sich dann herausgestellt hat, übervölkert war. Und ich habe dann eine Begleitperson angesprochen, was die hier machen, und dann sagt mir diese Lehrerin, die diese Schüler begleitet hat, wir wollen den Kindern zeigen, wie Zukunft funktioniert. Und dann habe ich mir gedacht, auf meine Schulzeit zurückblickend, jetzt kann man sagen, das ist schon einige Zeit her, aber ich kann es auch vergleichen, meine Tochter geht in ein Gymnasium. Bei uns ist die Beschäftigung mit Möglichkeiten im Naturhistorischen Museum im Normalfall vorbei. Und es wäre auch anzuraten, dass man hier einfach auch vor allem der heranwachsenden Generation Möglichkeiten und Dinge aufzeigt, was es hier auch an Alternativen gibt, in bestimmten Bereichen, verbunden mit der Aufforderung, einfach auch Dinge auszuprobieren. Und das ist etwas, was wir halt schon im Umgang auch mit dem Thema Scheitern, um jetzt wieder zurückzufinden, verlernt haben, dass wir bereit sind, in Risiko einzugehen, weil bei uns nach dem ersten oder zweiten Versuch normalfall Schluss ist. Und wenn ich mir anschaue, was dort die Leute ausprobieren, wie lange die auf Themen draufbleiben, um zu erfahren, ob etwas funktioniert oder nicht, das könnten wir uns in einer Welt, wo wir noch immer ein sehr privilegiertes Leben im Vergleich zu anderen Ländern führen, könnten wir uns eigentlich zum Vorbild nehmen.
Ist nicht sozusagen so ein bisschen die Krux vielleicht dieser Satz, dass wir nicht zu dass wir viel zu verlieren haben, so, ne? Also würde ich sagen, dass wir in unserer Gesellschaft glauben, dass wir mit dem Stand, den wir erreicht haben, an Wohlfahrt, an Wohlstand sozusagen, glauben, dass wir da nur verlieren können und deshalb nichts mehr wagen, und dass die anderen Schwellenländer etc. natürlich sagen, hey, wir haben wirklich nichts zu verlieren, weil wir kommen von ganz unten.
Das ist sicher eine Einschätzung, aber der Fehler dabei ist der, dass wir glauben, dass Dinge vom Bestand sind. Und das ist ein ganz großer Unterschied zur Generation unserer Eltern oder Großeltern. Wenn du früher dich unternehmerisch selbstständig gemacht hast, vor 30 Jahren beispielsweise, da war die Chance groß, dass du mit einer Produktidee realisieren kannst, ein Leben lang. Heute werden Produkte nachgefragt, die morgen am Markt wieder verschwunden sind, weil etwas Neues daherkommt. Und sagen, das ist ein großer Problembereich, den wir vielfach nicht wahrhaben wollen, dass es einfach so diese enorme Geschwindigkeit gibt, die mit sich bringt, dass einfach eine Dynamik erreicht wurde, die Dinge immer schneller veraltern lassen. Und es ist nicht nur so in der Welt der Wirtschaft so, sondern denken Sie auch an Ausbildung nach. Wenn Sie früher mal eine Ausbildung gemacht haben oder ein Studium absolviert hatten, dann war die Chance auch sehr gut, dass Sie damit ein Leben lang am Arbeitsmarkt realisieren können. Heute müssen Sie 5, 6, 7 Ausbildungen machen, Prognose 2017, um am Arbeitsmarkt bestehen zu können. Und wenn Sie den Moment übersehen, wo eine Qualifikation nicht mehr nachgefragt werden, dann haben Sie wahrscheinlich ein Riesenproblem, wieder einen neuen Job zu finden. Und diese Dynamik, in der wir da uns befinden, jetzt auch im Vergleich mit anderen Ländern, die ist uns, glaube ich, noch in keiner Weise richtig bewusst geworden.
Okay, das leuchtet ein. Das andere Thema, was ich da, finde ich, auch so ein bisschen reinspielt, ist vielleicht auch, ich habe bei Ihnen schon mal was, glaube ich, gelesen zum Thema Thomas Edison, dass uns vielleicht auch heute so ein bisschen die Hartnäckigkeit fehlt und auch der Wille, hart zu arbeiten, zu sagen, okay, der Erfolg kommt halt nicht über Nacht, auch wenn es immer so aussieht, das ist ja das Problem dieser linearen Erfolgsgeschichten, deshalb mache ich ja auch diesen Podcast, sondern drauf zu gucken, dass all das, was nach außen, und sei das jetzt in das Hollywood-Schauspiel, den Oscar gewinnen, man sieht ja nie diese Probleme, die auf diesem Weg hatten. Ist das nicht auch ein Problem, dass wir heute zu sehr schnell diesen Erfolg haben wollen, dass wir zu sehr schnell reich werden wollen?
Ja, absolut, und das kommt ja auch dazu, wenn Sie heute die Politik hernehmen, wenn Sie Interessensvertreter hernehmen, wenn Sie Menschen hernehmen, die über Zukunft sprechen, dann redet jeder über Innovation. Jeder sagt, wir müssen innovativ sein. Was aber keiner dazu sagt, dass wir immer meinen, Innovation ja, aber bitte ohne Risiko. Und das funktioniert nachweislich nicht. Und dieser Edison, den Sie angesprochen haben, der hat in seinem Leben 2200 Erfindungen als Patent angemeldet. Unter anderem hat er auch jenen Kohlefaden gefunden, der die Glühbirne dauerhaft zum Leuchten brachte. Und er hat 9500 Versuche gemacht, hat dafür 21.000 Seiten handschriftliche Dokumentation verfasst. Und dann hat man mal eine Bezugsgröße, was Menschen leisten müssen, um irgendwann ein Ziel zu erreichen. Und jetzt könnten dann Kritiker einwenden, Edison hat in einer Zeit gelebt, da hat es keine Computer gegeben und so weiter und so fort. Und da hat man halt Zeit gebraucht. Dem könnte man entgegenhalten, dass ein Mann wie der Erfinder des beutellosen Staubsaugers, James Dyson, hat unvorstellbare 4.126 Prototypen angefertigt, bis der Prototyp 4.127 jener war, der diesen Staubsauger auf den Markt gebracht hat. Und wir machen in der Beurteilung von Erfolgsgeschichten meist den großen Fehler, dass wir nur den Moment des Erfolgs sehen. Das sind dann unsere Benchmarks und der hat das geschaffen und die hat jenes geschaffen. Aber wir blenden konsequenterweise die Vorgeschichten aus und würden wir die Dinge in ihrer Gesamtheit betrachten, dann hätten wir auch die Erfahrung gemacht in unserer Beurteilung, dass die meisten Spitzenleistungen ausnahmslos auf Niederlagen beruhen und das Gegenteil die Ausnahme ist.
Und wieso gelingt uns das so schwierig, das sozusagen mit in diesen Blick mit reinzunehmen?
Weil auf der anderen Seite ist ja auch schön, wenn wir den Fernseher einschalten, dann sehen wir in so vielen Formaten einfach, dass das Leben, alles ist easy going. Es fließt dahin, man braucht kaum anstrengende Unternehmen, alles geht nahezu von selbst. Und es wird hier ein Bild vermittelt, das einfach mit der Realität nicht übereinstimmt. Reden Sie mit Leuten, die heute selbstständig sind. Reden Sie mit Leuten, die Produkte entwickeln. Reden Sie mit Leuten, die forschen, erfinden, was auch immer. Das sind wirklich Menschen, die gefordert sind, die ein großes Durchhaltevermögen an den Tag legen müssen, um vielleicht irgendwann Erfolg zu haben. Der Erfolg ist ohne dies nie garantiert. Aber von selbst und im ersten Anlauf funktioniert im Normalfall gar nichts.
Das ist ein schöner Satz. Mit Blick auf die Uhr, finde ich, ist das auch ein schöner Schlusssatz. Ich würde Sie noch, wenn Sie etwas für unsere Zuhörer haben, vielleicht noch nach einer Empfehlung fragen, für ein Buch, für einen Film. Ich finde, es gibt ja auch mal so ganz spannende Dinge, die einem selber vielleicht auch geholfen haben bei dem Thema. Haben Sie da was, Herr Scheuche?
Na, ich glaube einfach, im Umgang mit dem Thema Scheitern kann ich nur allen empfehlen, und das habe ich anfangs schon gesagt, sich Momente zu schaffen, wo man bewusst sozusagen aus dem Alltag aussteigt. Uns ist es abhanden gekommen, so Phasen der Hygiene im Kopf einzuleiten. Phasen, wo man einfach so den Alltag auf die Seite stellt und sich anderen Dingen zuwendet. Und das ist in vielen Fällen meiner Erfahrung nach die Voraussetzung, überhaupt so Wege, die möglicherweise eine falsche Richtung eingeschlagen haben, zu erkennen und das dann vielleicht auch noch rechtzeitig zu revidieren.
Dann hätte ich noch eine Abschlussfrage. Das ist, die stelle ich gern zum Ende immer. Das ist so ein bisschen die Frage, woran möchten Sie in Ihrem Leben am Ende gescheitert sein? Also was ist so ein Projekt, wo Sie sagen, das muss ich unbedingt noch machen, egal was da kommt. Ach, ich lasse mich da nicht aufhalten.
Ich habe schon so viel gemacht. Was ist noch ein Projekt?
Sie sind ja jetzt sozusagen mit dem Thema Scheitern zuletzt weniger unterwegs gewesen, ja mehr mit dem Thema der Aufforderung Tools, also Engagement ja, in der Gesellschaft.
Ist einfach, da vielleicht also ich glaube, wir müssen, ich sage es anders, wir reden bei jeder Gelegenheit darüber, dass die anderen etwas tun sollen. Und dieses Buch ist eine positive, eine unterhaltsame Aufforderung, einfach diese Stellvertretermentalität abzulegen und einfach sich gesellschaftlich zu engagieren. Nicht die anderen sollen es tun, sondern Mann selbst oder Frau selbst. Und da wird es sicher noch weitere Publikationen geben, die dieses Thema besprechen werden.
Dann weise ich noch mal kurz darauf hin, das Buch heißt Tu es, die Welt braucht dich, ist, glaube ich, auch gerade der Zeitgeist genau dafür da zu sagen, hey, wir schimpfen nicht mehr auf die Politiker und auf wen auch immer, sondern wir sagen, wir machen selbst was und wenn wir es nicht selber tun.
Da habe ich heute total gefreut. Halt heute ist, jetzt geht es in die zweite Auflage, dieses Buch. Ja, war quasi die gute Botschaft zum Tag, bevor ich in den Flieger gestiegen bin. Aber ich arbeite aktuell an einem neuen Buchprojekt, das nennt sich Der Sinn am Unsinn.
Okay.
Ja, man könnte es jetzt ganz vereinfacht sagen, es sind eigentlich die Dummen und die Klugen. Aber das ist ein Projekt, an dem ich arbeite. Und ansonsten schaue ich, was sich ergibt. Ja, ich glaube, man muss einfach offen sein.
Das klingt gut.
Und das ist, glaube ich, auch so etwas, die Menschen begeben sich selbst in so Schubladen rein und in so Schrebergärten und leiden dann ein Leben lang darunter, dass sie nicht ausbrechen können. Und ich denke, wenn du ein Vorhaben hast, wo du meinst, es lohnt sich, etwas zu tun, dann sollst du es auch machen. Weil diese große gesellschaftliche Unzufriedenheit entsteht, meines Erachtens nach, auch dadurch, dass Menschen so viele Dinge haben, die sie nie ausprobiert hatten. Und all diese Dinge, die nicht ausprobiert wurden, die sind im Kopf abgelagert. Weil man nie die Erfahrung gemacht hat, hätte es funktioniert oder nicht. Und meine Empfehlung ist immer einfach, Dinge zu machen, dann hat man sie auch weg aus dem Kopf. Und dann ist man in letzter Konsequenz aufgeräumter und ist auch eher empfänglich, so neue Wege zu beschreiten. Und das ist etwas, was ich konsequent seit Jahren lebe und auch den Leuten immer wieder mitgebe als Botschaft. Und die Botschaften sind meist sehr einfach, aber schwer umzusetzen. Und ich kann nur jedem raten, dieses eine Leben, das er hat, ordentlich zu leben.
Super, vielen Dank. Das ist ein super Schlusssatz, bevor ich es zerquatsche. Herr Scheucher, herzlichen Dank für das Gespräch. Gott.